Ja, wenn uns letzte Woche hauptsächlich die Frage beschäftigt hatte, warum überhaupt Abraham auf die Probe gestellt wird oder was diese Probe bedeutet, geht das heute einen Schritt weiter, dass man nämlich sieht in der rabbinischen Auslegung, dass die Bindung Isaaks eine Bedeutung für die Zukunft bekommt, nämlich eine Schutz- und Erlösungsverheißung. Und da haben wir einerseits einige Texte nochmal aus dem Midrash Genesis Rabbah, aber auch Texte von einem Forscher Levinson, der auch sehr viel über die Akedah geforscht hat. Ja, zunächst mal der Midrash in Genesis Rabbah 56,6, der letztlich die Frage aufwirft, wie weit die Bindung Isaaks Israels als Schutz dient. Es beginnt mit dem Vers aus Genesis 22,9. Und sie kamen zu dem Ort, den ihm Gott sagte, und Abraham baute dort den Altar. Und eben das Problem an dem Vers sozusagen ist, dass es im Plural heißt, sie kamen, aber dann nur von Abraham heißt, er baute den Altar. Und wo war Isaak? Sprach Rabbi Levi, er nahm ihn und verbarg ihn. Er sprach, dass nicht jener, der ihn angeschrien hatte, einen Stein nach ihm werfe und er ihn für das Opfer ungültig mache. Der ihn angeschrien hat, ist Samael, im Grunde genommen auch ein rabbinischer Begriff für den Satan, der im Midrasch vorher erwähnt wurde, bei dem Versuch, erst Abraham und dann Isaak davon zu überzeugen, dass es nicht richtig ist, der Aufforderung Gottes, Isaak zu opfern, nachzukommen. Und Abraham baute dort den Altar und ordnete die Hölzer an und band den Isaak, seinen Sohn. Sprach Rabbi Chana ben Yitzchak, so wie unser Vater Abraham seinen Sohn Isaak gebunden hat, hat der Heilige gepriesen sei er die Fürsten der Welt oben gefesselt. Das ist auch eine Tradition, die ähnlich ist zu dem, was wir beim letzten Mal im Jubiläenbuch gesehen haben, wo der Fürst Mastema im Himmel gefesselt wird. Und sie, also die Fesseln, hielten nicht, sondern sobald sie sich entfernten in den Tagen Jeremias, sprach zu ihnen der Heilige, gepriesen sei er, was denkt ihr, dass diese Fesseln ewig halten? Denn bleiben die Dornen gebunden? Denn bleiben die Fürsten gebunden? Sondern wenn sie von ihrem Trunk durchtränkt sind, werden ihre Fesseln frei werden. Sie werden verzehrt wie dürre Stoppeln vollauf. In der Stunde, als unser Vater Abraham seine Hand ausstreckte, das Speisemesser zu nehmen, seinen Sohn zu schächten, weinten die Dienstengel, wie geschrieben steht. Die Gottesherdler, das ist ein Versuch, das Wort für die Engel, das hier im hebräischen Text benutzt wird, irgendwie lautmalerisch zu übersetzen. Die Gottesherdler schreien draußen, bitterlich weinen die Boten des Friedens. Was heißt draußen? Rabbi Azaria sagt, wieder natürlich. Es ist wieder natürlich, sein eigenes Haus zu zerstören. Es ist wieder natürlich, mit seiner eigenen Hand den eigenen Sohn zu schlachten. Was sagten sie? Verödet sind die Straßen. Abraham empfängt die Vorübergehenden nicht. Der des Pfades wanderte, ruht. Wie geschrieben steht, es hörte Sarah auf zu sein nach der Frauenweise. Der Bund ist zerbrochen. Und meinen Bund werde ich in Isaak aufrichten. Verworfen sind die Städte. Und er, Ismael, wohnte zwischen Kadesh und Schur. Nicht geachtet der Mensch. Bestand das Verdienst des Abraham nicht mehr? Und wer sagt dir, dass über niemanden anders gesprochen ist als über die Dienstengel? Hier heißt es oben auf das Holz. Und weiter wird gesagt, die Seraphen standen oben von ihm. Ja, dazu die Erklärung von Lukas Kundert. Es geht weiterhin einerseits um Samael und andererseits um ein neues Thema, um die Reinheit des Opfers. Würde nämlich durch ein Unglück oder durch böse Absicht Isaak noch vor seiner Opferung verletzt, würde er nicht mehr den Bedingungen des reinen und unfehlbaren Opfers entsprechen und er würde als Opfer ungültig werden. Die Fehlerfreiheit des Opfers ist für den weiteren Verlauf der Auslegung wichtig. Würde nämlich das Opfer Isaaks wegen eines formalen Fehlers ungültig sein, hätte es auch keine heilsgeschichtliche Wirkung auf die Nachkommen. Dass das Opfer Isaaks aber heilsgeschichtliche Folgen für die Nachkommen Abrahams hat, wird in einem komplizierten Gebilde dargestellt. Zweimal wird in Visionen dargestellt, wie die menschlichen Handlungen unten auf der Erde Handlungen im Himmel hervorrufen. Die Vorstellung, dass die Taten der Gerechten auf der Erde ihre Entsprechungen im Himmel haben, gehört in den Bereich auch rabbinischer Apokalyptik. Aus verschiedenen rabbinischen Texten sind uns Vorstellungen dazu überliefert, wie zum Beispiel dem irdischen Gottesdienst im Tempel ein himmlischer Gottesdienst im himmlischen Tempel entspricht. In der vorliegenden Auslegung geht es jedoch mehr um ein himmlisches Heilshandeln Gottes, der, entsprechend Abraham den Isaak bindet, oben im Himmel die Fürsten der Völker bindet. Der irdischen Welt entspricht eine himmlische Welt. Im Himmel gibt es ebenso Fürsten der Völker wie auf der Erde. Werden nun aber die Fürsten der Völker im Himmel beschränkt, so widerfährt es ihren irdischen Entsprechungen genauso. Somit hat die Bindung Isaaks einen Schutz für Israel auf der Erde zur Folge. Gott bindet im Himmel die Fürsten der Völker. Analog sind deren Entsprechungen auf der Erde die Hände gebunden. Nun folgt eine Auseinandersetzung über die Frage, welche Folgen die Bindung Isaaks für die Nachkommen hat. Bedeutet die Bindung Isaaks ein bleibender Schutz für Israel? Das Thema wird an dieser Stelle erst eingeleitet, ohne abschließend behandelt zu werden. Als Einstieg in die Auseinandersetzung werden zwei im Grunde genommen unvergleichbare Themenbereiche gegenübergestellt. Eine Vorstellung von einer unmittelbaren Wirkung der Akedah, wie sie durch die Zeit wieder an Kraft verlieren kann, steht der Vorstellung der Bundeszusage Gottes an Abraham gegenüber. Beide Vorstellungen gehen von der Problematik aus, dass trotz Akedah und trotz Bundeszusage in der Gegenwart Leid erlebt wird. Zunächst wird mit Bezug auf die Tage Jeremias die These formuliert, dass mit fortschreitendem Abfall Israels von den Geboten Gottes sich auch die Fesseln der Fürsten im Himmel lösten und somit auf der Erde kein Schutz mehr vor deren weltlichen Entsprechungen für Israel besteht. Das wird mit einem Wortspiel dargestellt, das mit der Ähnlichkeit der Worte Sarim, Fürsten, und Sirim, Dornen, arbeitet. Der Duktus der Auslegung verweist auf die Probleme, welche die Tatsache, dass Abraham seinen Sohn opfern gehen musste, an sich schon in sich birgt. Wie verhält es sich einerseits mit der Bundeszusage Gottes an Abraham, die über Isaak zugesprochen wurde, und andererseits mit der von Isaak unabhängigen Bundeszusage? Dazu werden nochmals die Dienstengel angeführt. In apokalyptischer Vision wird gezeigt, was die Opferung Isaaks für Abraham, Sarah und die Nachwelt bedeuten würde. Das Szenario endet mit der Frage: Bestand das Verdienst des Abraham nicht mehr? Ja, soweit dieser erste Midrasch. Dazu Anmerkungen? Herr Müller.
Wir hatten hier, ich finde den Text jetzt nicht mehr. Wir hatten hier von der Sarah, Sarah nach der Frauenart irgendwas, ja.
Ja,
Und daraus wurde ja geschlossen, dass Sarah gestorben ist. Nur, was hat im Originaltext steht also, Sarah hörte auf, nach Frauenart zu sein. Heißt das jetzt, sie ist tot?
Nein,
Warum?
das kommt in Genesis 18, als die Boten zu Abraham bei den Eichen von Mamre kommen und ihm
Genau.
verkünden, dass er noch einen Sohn bekommen wird. Also Ismael ist schon geboren von Hagar, aber er bekommt die Botschaft, dass er noch einen Sohn von Sarah bekommen wird. Und dann heißt es eben, dass Sarah am Eingang des Zeltes stand und eben das Gespräch zwischen Abraham und den Gottesboten mitgehört hat und darüber lacht, dass man ihr noch zuschreiben will, dass sie ein Kind bekommen wird. Und darauf sagt der Text dann erklärend, denn es hörte Sarah auf zu sein nach der Frauenweise. Also sie hatte ihre Monatsblutung nicht mehr und nach biologischen Kriterien konnte sie nicht mehr schwanger werden. Das ist damit gemeint im Originalzusammenhang in der Bibel. Und wenn das hier gegenübergestellt wird, dem Zitat aus Jesaja, der Bund ist zerbrochen, dann soll hier wohl gesagt werden, eigentlich stand das hier alles schon auf der Kippe und es war gar nicht mehr möglich, nach normalem Geschehen, dass Sarah überhaupt noch ein Kind bekommen hat. Und wenn jetzt Isaak geopfert wird und nicht mehr da ist, ist der Bund, den Gott mit Isaak schließen wollte, gebrochen, denn Sarah wird nicht noch ein weiteres Kind bekommen. Das könnte der Gedanke sein, der hier in der Gegenüberstellung zwischen dem Text aus Jesaja und Genesis da ist.
Ja, wieso wird aber in einem Midrasch erzählt, dass also in dem Moment, als Sarah die Botschaft gehört hatte, dass Isaak nicht geopfert wurde, also dass er gerettet wurde, dass sie in dem Moment starb?
Ja, das ist ein anderer Midrasch, den hatten wir, glaube ich, damals, als wir den Wochenabschnitt gelesen haben. Das wird daraus geschlossen, dass der Tod Sarahs ja sofort nach der Akedah erzählt wird.
Ja.
Also unmittelbar nach der Akedah wird noch berichtet, dass auch der Bruder Abrahams Nachor Nachkommen hat. Da wird eben Rebekka auch zum ersten Mal eingeführt, aber danach heißt es dann sofort, dass Sarah gestorben ist. Und Herr Schobes, ich glaube, Sie müssen sich stumm schalten, sonst halt alles. Ich hoffe, das ist jetzt. Ja, jetzt geht es, glaube ich, wieder. Der Midrasch fragt oft nach dem Zusammenhang zwischen zwei Ereignissen. Also er gibt sich nicht damit zufrieden, dass hier einfach vielleicht gesagt werden soll, das eine passierte nach dem anderen chronologisch, sondern versucht Gründe zu finden. Und da kommt der Midrasch her, der sagt, weil Sarah dachte, dass Abraham Isaak geopfert hat und nicht rechtzeitig gehört hat, dass es nicht passiert ist, darum ist sie gestorben. Das wird in diesem Midrasch hier nicht angesprochen. Das ist eben die Thematik, die den Midraschim zu den Versen, die vom Tod Sarahs erzählen. Da kommt das. Herr Schobes, hatten Sie sich melden wollen oder war einfach aus Versehen der die Stummschaltung aufgehoben.
Ich musste mich wieder neu einwählen, weil ich einmal das Kuchen bei mir weg war. Kann man mich verstehen?
Nein.
Schwierig. Wir sind mit dem Ball im Hintergrund. Ja, sonst müssen Sie sich leider wieder mit dem Chat behelfen. Ja, ansonsten Anmerkungen zu diesem Midrasch. Frau Fricke.
Ich habe nur eine kleine Anmerkung. Ich fand diesen Text so nett, dass die himmlischen Heerscharen alle weinten. Und wenn man das sehen will, muss man sich einen Giotto di Bondone angucken aus dem 12. Jahrhundert. Der hat beim Tod Christi dann allerdings wirklich so wunderschön weinende Engel gemalt, die um das Kreuz herum sind. Und bei der Grablegung, da kann man sich richtig vorstellen, wie die himmlischen Heerscharen auch da geweint haben. Das ist wirklich sehr schön dargestellt.
Ja,
Giotto
also
di
dieser Gedanke,
Bondone.
dass es den Engeln nicht egal ist, was auf
Ja,
Erden geschieht, ist
genau.
schon sympathisch. Und vielleicht auch, es gibt auch andere Midrashim im Zusammenhang mit der Schöpfung des Menschen, wo die Engel nämlich dringend Gott abraten, den Menschen zu schaffen. Ihnen sagen, er wird nur Ärger damit haben und sollte das lieber lassen. Und ja, man sieht, dass nachdem der Mensch dann einmal da ist, sie doch auch in der Lage sind, Mitgefühl zu empfinden.
Ja.
Ja, es wird aber auch eine andere Aussage gemacht, dass Engel keine Emotionen hätten.
In gewisser Weise gibt es das auch. Ja, wie so oft in der Auslegung hat man unterschiedliche Ansichten und lässt die einfach so nebeneinander stehen. Denn keiner der Rabbinen hat wirklich einen Engel gesehen oder mal das himmlische Herrscher, dass er sich da sozusagen autoritativ drüber äußern könnte.
Naja. Genauso wie wir auch gesagt wird, dass die 10 Prüfungen, die der Abraham überstehen musste, er nicht alle bestanden hat.
Auch da mag es. Ja, es wird gerade Kritik an ihm geübt in den Midrashim, dass er Sarah in den Harem Pharaos hat holen lassen.
Zum Beispiel.
Oder auch, dass er überhaupt während der Hungersnot nach Ägypten herabgezogen ist. Ja. Da wird auch zugesagt, er hätte eigentlich auf Gott vertrauen müssen und im Land bleiben müssen. Ja, da kam die Frage von Herrn Schobes, ob Akedah schon erklärt wurde. Wir hatten es ein paar Mal bei der letzten Sitzung, glaube ich, das Wort Akedah ist das hebräische Wort für die Bindung Isaaks. Und so wird es eben auf Hebräisch genannt oder überhaupt in der jüdischen Tradition, die ja nie vom Opfer Isaaks, sondern immer von der Bindung Isaaks spricht, weil er eben nicht wirklich geopfert worden ist. Und dieses Wort, dieses hebräische Wort, die Akedah, ist eben auch ein, ich glaube, kann sein, dass es völlig einzigartig ist in der Bibel und ansonsten auf jeden Fall sehr selten. Das ist auch nicht ein Wort, das sonst für die Bindung von Opfertieren oder für sonstige Fesselungen gebraucht wird. Und auch dadurch ist es wahrscheinlich dieser spezifische Begriff für die Bindung Isaaks geworden.
Da gibt es denn von Korban überhaupt ein Verb?
Opfer? Ja, die Hefilform, Lehakriv.
Also ich kenne das nicht. Ah, ja.
Doch, das gibt es.
Ah, ja.
Oder eben, was ja, wie, so wie es ja eigentlich in Genesis 22 am Anfang heißt, als Brandopfer darbringen. Das wird dann mit dem Wort für hinaufbringen, Allah, Laha Alot le Olah, gebracht. Nein, also das wäre durchaus möglich, das zu machen. Aber eben der jüdische Begriff der Bindung bezieht sich darauf, dass gebunden hat Abraham Isaak ja tatsächlich. Aber dann ist eben die Prüfung sozusagen bestanden oder wie man es auch mal interpretieren will. Jedenfalls kommt dann der Engel und sagt, dass Isaak nicht geopfert werden soll. Und von daher ist sozusagen, geht es eben nur in Anführungsstrichen bis zur Bindung. Ich habe gesehen, Brigitte, du hast gerade einen Verweis auf die, wo man dieses Bild findet, in den Chat geschickt, wer sich das anschauen möchte. Danke.
Genau, das sind zwei Links zu den Giotto-Engeln, zu den jammernden Engeln, die wirklich sehr schön sind.
Ja, gut. Ja, und wirklich die Spannung in dem Midrash ist, dass man einerseits eben ja davon überzeugt ist, dass die Bindung Isaaks einen künftigen Schutz für Israel bedeutet, aber irgendwie wohl auch das Gefühl ist, ja, vielleicht reicht das auch nicht für ewig. Je nachdem, wie viel Schuld wir haben, ist irgendwann vielleicht Schluss. Und wenn das eben gerade mit der Zeit Jeremias, der Zerstörung des ersten Tempels, in Verbindung gebracht wird, ist das eigentlich nicht überraschend. Ja, sehen wir uns den nächsten Midrash an, aus Genesis Rabba 56,9. Der bringt uns dann eben auch die Verbindung der Bindung der Akedah mit der Liturgie des Neujahrsfestes, Rosh Hashanah, was wir ja in genau 3 Wochen feiern werden, weshalb wir dann auch an dem Dienstag keine Sitzung haben werden, sondern erst in der Woche danach weitermachen. Ja, und Abraham hob seine Augen und sah und siehe ein Widder nach. Dieses Nach werden Sie sicher in unterschiedlichen deutschen Übersetzungen unterschiedlich oder vielleicht auch gar nicht finden. Denn das Wort ist ein Problem, Und manche Übersetzungen lassen es vielleicht auch einfach weg, um die Sache nicht zu komplizieren. Oder man könnte es auch, wenn es nicht vokalisiert ist, auch statt nach mit anders übersetzen. Aber sehen wir mal, was der Midrasch daraus macht. Was ist nach? Sprach Rabbi Judan, nach all den Geschehnissen wird Israel in Übertretungen festgehalten und verstrickt sich in Nöten. Das ist dasselbe, wie der Widder sich im Gestrüpp verstrickt. Und sein Ende wird sein, erlöst zu werden durch das Horn des Widders. Wie es heißt, und der ewige Gott wird ins Schofar, also in das Widderhorn, stoßen. Der ewige der Heerscharen wird euch schützen. Zitat aus Sacharja. Sprach Rabbi Chinena bar Yitzchak, alle Tage des Jahres wird Israel in Übertretungen festgehalten und es verstrickt sich in Nöten. Und an Neujahr nehmen sie den Schofar und stoßen hinein. Und ihr Ende wird sein, erlöst zu werden durch das Horn des Widders. Und der ewige Gott wird ins Schofar stoßen. Der ewige der Heerscharen wird euch schützen. Nochmal das Zitat aus Sacharja. Rabbi Abba, der Sohn von Rabbi Papi, Rabbi Joshua von Sachnin im Namen Rabbi Levis. Alle Tage des Jahres ist Israel mit seiner Arbeit beschäftigt. Und am Neujahrstag nehmen sie ihre Schofarot und stoßen hinein vor dem Heiligen. Und der Heilige steht auf vom Rechtsthron, sitzt auf den Gnadenthron und erbarmt sich ihrer. Und er verwandelt ihnen das Maß des Rechtes in das Maß der Gnade. Wann? Im siebten Monat, im Monat am ersten des Monats. Und Abraham ging und nahm den Widder. Rabbi Judan im Namen Rabbi Banias sprach, vor dir, Herr der Welten, siehe doch das Blut dieses Widders als das Blut Isaaks, meines Sohnes, die Eingeweide dieses Widders als die Eingeweide Isaaks, meines Sohnes. Wie wir gelernt haben, siehe dieser anstatt diesem, Austausch für diesen, Wechsel für diesen. Siehe, dieser ist der Austausch. Rabbi Pinchas im Namen Rabbi Banias sprach, vor dir, Herr der Welten, sieh doch an, dass ich zuerst Isaak, meinen Sohn, geopfert habe und ich nachher diesen Widder geopfert habe an seiner Stelle. Wie es heißt in 2 Könige, und Jotham, sein Sohn, herrschte an seiner Stelle. Rabbi Jochanan sagt, wie das Lamm des täglichen Opfers. Rabbi Shimon ben Lakish sagt, wie der Widder unseres Vaters Abraham. Dort, das heißt in Babel, sagten sie, wie ein junges des Sündopfers. Es lehrte Bar Kapra, wie ein Lamm, das noch nie gesaugt hat. Dazu der Kommentar von Kundert. Der Abschnitt besteht aus drei Auslegungen, die sich um das Wort Achar in Genesis 22, 13 bemühen. In der ersten Auslegung, die Rabbi Judan zugeschrieben wird, werden wir in die Thematik eingeführt. Danach wird das Achar als ein Hinweis darauf verstanden, dass die künftigen Generationen sich nicht an die Tora halten können und sich wegen der Übertretungen auch in Nöte bringen werden. Nach, also Achar, Ereignissen, die von Rabbi Juda nicht näher bestimmt werden, wird Israel erlöst werden durch das Horn des Widders, das sich auf ein Horn dieses Widders aus Genesis 22 bezieht. Abgeschlossen wird mit den Versen Sacharja 9, 14 bis 15. Die Auslegung Rabbi Judans bleibt wegen der Unbestimmtheit des Zeitpunkts, an welchem die Erlösung stattfinden wird, sehr unbestimmt. In ihr wird, im Gegensatz zu den nachfolgenden Auslegungen, nicht davon gesprochen, dass Israel ebenfalls ins Horn stoßen werde, sondern Erlösung wird einzig zu dem Zeitpunkt erwartet, zu dem Gott selbst ins Horn stoßen wird. Zudem wird Sacharja 9,15 erwähnt. Danach wird Gott selbst Israel schützen. Mit der Akedah wird nicht einfach nur Sühne erwartet, sondern vor allem Schutz. Die folgende Auslegung nimmt sich wie eine Erklärung zur ersten aus. Sie differenziert und verdeutlicht, indem die Geschehnisse von oben zeitlich auf alle Tage des Jahres eingegrenzt werden. Und so wird auch der Zeitpunkt festgelegt, an dem die Erlösung stattfindet, nämlich jeweils an Neujahr. Wieder, also jetzt die nächste Auslegung, wird eine Auslegung angeführt, die das Vorangehende differenziert und verdeutlicht. Das Hauptgewicht liegt zunächst auf der Frage, wie die Erlösung vor sich geht. In einer himmlischen Szene wird dargestellt, wie Gott den Thron des strengen Gerichts verlässt und auf den Thron des Erbarmens sowie der Gnade sitzt. In paralleler Struktur wird dargestellt, dass das, wie Gott den Thron wechselt, er auch die Art wechselt, nach der er urteilt. Die Auslegung endet mit einer schwer verständlichen Antwort auf die Frage, wann denn das alles stattfindet. Oben wurde der Zeitpunkt auf das Neujahr festgelegt. Hier wird nun erklärt, dass beide Neujahre gemeint sind. Das Neujahr im Herbst, nach jüdischen Vorstellungen des Neujahr des Jahres, das im 7. Monat gefeiert wird, sowie das Neujahr im Nissan, das nach jüdischer Vorstellung das Neujahr der Monate ist. Somit versucht der Abschnitt, die zwei Traditionen, nach denen die Akedah entweder mit Pessach, das hatten wir auch im Jubiläenbuch gesehen, oder Rosh Hashanah verbunden ist, miteinander zu harmonisieren. Zweimal jährlich findet Erlösung statt. Nach jüdischer Tradition ist das Neujahr im Herbst, der erste Tischri, das Neujahr, das für die Welt gilt, das des zivilen Kalenders. Es nimmt Bezug auf die Schöpfung der Erde und ist demnach für alle Lebewesen bedeutend. Das Neujahr im Nissan jedoch gilt als Neujahr des Festkalenders. Mit der doppelten Erlösung kann auch die Vorstellung verbunden sein, dass mit ihr nicht nur Israel, sondern die ganze Welt erlöst wird. Grundlage der folgenden Auslegungen ist die an das oben Gesagte anschließende Frage, wie ist es überhaupt möglich, dass durch die Akedah für Israel Schutz erreicht wird? Die folgenden Zeilen befassen sich mit halachischen Argumentationen zur Opferung Isaaks. Es ist wieder die Absicht der Ausleger, die Gültigkeit der Akedah als vollwertiges Opfer darzustellen. Dabei können wir eine interessante Beobachtung machen. Die Formulierungen bis und ich nachher diesen Widder geopfert habe an seiner Stelle heben den Ersatzopfercharakter des Widders hervor. Doch es ist meines Erachtens die Tradition spürbar, wonach Israel tatsächlich geopfert wurde. Anlass dazu gibt das schwer verständliche Wort Tachat in Genesis 22,13. Dieses kann anstelle von oder nach bedeuten. Dieses zweite Verständnis von Tachat wird hier angewandt. Gott soll das Opfer des Widders sehen, als hätte Abraham zunächst Isaak und erst danach den Widder geopfert. Dargestellt wird dies an einem Zitat aus 2 Könige 15,7. Dort ist nicht gemeint, dass Asaria nie selbst regiert hätte, sondern zunächst regierte er selbst und nachher, nach seinem Tod, regierte sein Sohn Jotham. Wenden wir das Zitat auf Genesis 22,13 an, so müssen wir neu übersetzen und opferte ihn zum Brandopfer, also ihn den Widder, nach seinem Sohn. Die Heilsbedeutung der Opferung Isaaks ist damit in dieser Auslegung eng mit der Möglichkeit verschränkt, die Opferung Isaaks als vollzogen zu denken. Ja, soweit dieser Midrasch. Anmerkungen dazu?
Ja, das Wort Tachat ist ja genauso geheimnisvoll, möchte ich mal sagen, weil wir haben Tachat ja in dem Spruch Ayin, Tachat Ayin, das heißt ja. Auge um Auge. Und was ist hier gemeint? Das ist ja anstelle ja, des Isaaks wird ja der Widder geopfert. Und hier taucht gleich die Frage auf, dieser Widder ist der einzige Widder, der geopfert wird, weil Widder ist ein Wildtier und Wildtier ist als Opfer verboten. Warum wird er hier als Opfer angenommen?
Nein, der Widder wird hier eigentlich als ein männliches Schaf verstanden und damit durchaus ein koscheres Opfertier.
Bitter ist kein Schaf.
Also dasselbe Wort für Widereil kommt in den Opfertexten oft vor. Es ist durchaus ein Tier, dessen Opferung üblich ist.
Als Schafbock, ja. Das kann ja natürlich sein.
Ja, doch, das kommt des Öfteren vor. Und eben dieses Wort Tachat kann unterschiedliche Bedeutungen haben. Also was Sie angesprochen haben, das ist eben die berühmte Frage, Auge für Auge, Auge um Auge. Was bedeutet das? Wie übersetzt man das am besten? Und da die rabbinische Auslegung sagt, eben nicht ein Auge für ein Auge ausschlagen, sondern einen Schadensersatz für ein Auge zahlen. Und da geht es auch darum, was dieses Tachat bedeuten kann. Aber hier wird es eben bewusst in eine andere Richtung gebracht, die sich eben auch im biblischen Hebräisch findet, eben bei dem Kronprinzen, der Tachat anstelle seines Vaters herrscht. Und das heißt dann natürlich wirklich, nachdem sein Vater geherrscht hat und gestorben ist. Ist meines Wissens eine eher seltenere Bedeutung des Wortes, aber es ist keine Frage, dass es genau das ist, worauf der Midrasch hinaus will. Und ich denke, das machen die Ausleger auch manchmal, auch durchaus seltenere Bedeutungen zu nehmen, wenn sie sozusagen ihn mit ihrem Wunsch zu einem bestimmten Auslegungsziel zu kommen, wenn ihnen das hilft. Und es gibt noch weitere Texte, die davon sprechen, dass Isaak tatsächlich geopfert worden ist. Man muss dann natürlich ihn auch wieder zum Leben erwecken, denn sonst kann ja die Geschichte nicht weitergehen. Also auch die Midrashim, die von einem tatsächlichen Opfer sprechen, sprechen dann auch von einer Wiederauferweckung Isaaks. Was dahinter steht, wieso diese Tradition auch im rabbinischen Judentum auftaucht, ist schwer zu sagen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man irgendwie das Gefühl hatte, sowohl im Vergleich zu der christlichen Konzeption vom Opfer Jesu, als auch, was wir beim nächsten Mal sehen werden, aufgrund der Beispiele von jüdischen Märtyrern, die sich wirklich geopfert haben, dass irgendwie das Gefühl einer Minderwertigkeit des nicht vollzogenen Opfers in Genesis entstanden war und man das versucht hat, sozusagen aufzuwerten und daher von einem tatsächlichen Opfer Isaaks zu sprechen. Das ist, wie gesagt, eine der vielen Traditionen, die gibt natürlich auch eine große Tradition, die dagegen gehen, aber es gibt diese Linie auch in der Auslegungstradition und da scheint dieser Midrasch zuzugehören.
Ja, ich komme immer wieder auf den Widder, weil der Widder ja in der ägyptischen Religion so eine große Rolle spielt auch. Ja. Irgendwie ist das eine Übernahme.
Kann man natürlich alles nicht ausschließen. Ja. Und natürlich die Opfertiere in den alten Religionen, da sind schon viele Ähnlichkeiten da. Aber die Rabbinen haben natürlich alle nichts gewusst von den alten ägyptischen Riten. Das sind ja Dinge, die wir auch erst seit dem 19. Jahrhundert wieder kennen. Und von daher, wie weit sie sich solcher Dinge bewusst waren. Ich überlege jetzt gerade, das Sternbild im Frühjahr, im April, ist doch der Widder, glaube ich, das dann. Ja, also da gibt es Midrashim, die eben den Widder mit Pessach dann in Verbindung bringen. Also diese Beziehung ist ja irgendwo bewusst. Ja, also wir sehen auf jeden Fall auch hier, dass eine Übertragung, eine chronologische Übertragung der Akedah auf Rosh Hashanah geschieht, und zwar hauptsächlich wegen des Hornes des Widders und der Liturgie von Rosh Hashanah, wo ja das Horn der Shofar geblasen wird. Aber ich sehe, dass Herr Schobes sich meldet. Herr Schobes?
Ich habe wieder geschrieben.
Ich sehe die Frage. Opfer bereits vollzogen. Das ist eine ganz wichtige Frage, ob durch die Bindung das Opfer bereits vollzogen ist. Das ist tatsächlich eine andere Linie und wahrscheinlich muss man sogar sagen, die beherrschende in der rabbinischen Auslegung, die sagt, die Bereitschaft Abrahams, Isaak zu opfern, die eben auch in seiner Bindung zum Ausdruck kommt, lässt die Bindung als stellt die Bindung dem bereits vollzogenen Opfer gleich. Ja, das ist, würde ich sagen, eher eine Standardinterpretation im Gegensatz zu den Midrashim, die behaupten, dass Isaak tatsächlich geopfert worden ist. Ja, also die Übertragung auf Rosh Hashanah kommt eben hauptsächlich wegen des Hornes des Widders, das geblasen wird. Man könnte vielleicht sogar sagen, es hat sich der Rosh Hashanah-Gottesdienst mit dem Blasen des Shofar ausgebildet. Und in Reaktion darauf vielleicht wird die Akedah von Pessach auf Rosh Hashanah verlegt. Dass sie eben an Pessach stattgefunden hat, das hatten wir im Jubiläenbuch indirekt gesehen, durch die Zahl, dadurch, dass die Geschichte von Abrahams Gehen zum Berg Moria am 12. Nisan beginnt. Dadurch kommt man dazu. Und ich habe hier eben einen Text von John Levinson, Professor für jüdische Studien an der Universität Harvard, der sich mit dieser Verlegung der Bindung Isaaks von Pessach auf Rosh Hashanah befasst. Und es ist am zweiten Tag von Rosh Hashanah, wird ja auch die Bindung Isaaks als die Tora-Lesung gelesen. Ja, also Levinson schreibt dazu. Obwohl diese Verbindung von Akedah und Pessach, wie im Jubiläenbuch, da geht er vorher darauf ein, für das frühe Christentum große Bedeutung gewinnt, ist sie aus der jüdischen Tradition weitgehend verschwunden. Im rabbinischen Judentum allerdings finden sich noch Restbestände davon, wie etwa dieser Text, und zwar ist das die Michilta, der halachische Midrasch zum Buch Exodus, und da ist es in der Auslegung zu den Versen Exodus 12, 13, wo eben Gott ankündigt, wenn ich das Blut sehe, das Blut, das die Israeliten von den Pessachlämmern an ihre Türpfosten streichen sollen, werde ich an euch vorübergehen. Und da kommt dann die überraschende Auslegung, ich sehe das Blut der Bindung Isaaks. Und kommt diese Parallele sozusagen? Es heißt ja, Abraham nannte jenen Ort, der Herr sieht. Und in beiden Versen kommt eben das Sehen und dadurch wird die Beziehung geschaffen. Und weiter heißt es, das ist in 1. Chronik 21, die Volkszählung Davids, die mit dem vernichtenden Engel, der eine Plage bringt, bestraft wird und Gott gebietet dem Engel dann in Jerusalem Halt, nämlich wie es hier heißt, doch als er, der Engel, mit der Vernichtung begann, sah, also wieder das Verb sehen, sah es der Herr und das Unheil reute ihn. Was sah er? Er sah das Blut der Bindung Isaaks. Es heißt ja in Genesis 22, Gott selbst wird das Lamm sehen. Ja, dazu erklärt Levinson, der Vers aus dem zweiten Buch Mose spricht vom Blut des Pessachlamms, das zum Schutz der israelitischen Erstgeborenen in Ägypten geopfert wurde. Für den rabbinischen Exegeten aber ist dieses Blut nur eine Chiffre für das eigentliche Blut der Erlösung, das Blut der Akedah. Da Isaak im ersten Buch Mose 22 nicht bluten muss, stellt sich die Frage, was hier gemeint ist. Vielleicht spiegelt der Kommentar die rabbinische Überlieferung wider, dass Abraham Isaak eine symbolische Menge Blut ablassen wollte. Oder auch jene, laut derer er Gott bat, die geopferten Teile des Widders als Teile Isaaks zu betrachten. Vielleicht aber, und das ist genau die Frage von Herrn Schobes gerade, fußt der Kommentar auch auf der Annahme, dass für Gott Abrahams Bereitschaft, Isaaks Blut zu vergießen, ebenso viel zählt wie das Opfer selbst. Dass also die Absicht der Handlung gleichkommt. Das Anliegen dieses Midrasch ist jedenfalls klar. Er deutet den Namen, den Abraham dem Ort des Opfers gibt, der Herr sieht, als Beleg dafür, dass Gott auf die Akedah blicken wird, wenn Israel künftig in Bedrängnis gerät und dass somit die Bindung Isaaks dem jüdischen Volk für alle Zeiten zum Segen gereicht. Auch im rabbinischen Judentum lebt die Vorstellung fort, das jüdische Volk sei von einem teuflischen Gegenspieler bedroht, den es stumm zu machen und zu überwinden gelte. Allerdings tritt dieses Thema in der rabbinischen Phase nicht mehr zu Pessach in den Vordergrund, sondern zu Rosh Hashanah oder breiter gefasst in den 10 Tagen der Umkehr, die zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, dem Versöhnungstag, liegen. In der Liturgie zu diesen ehrfurchtsvollen Tagen, wie sie auch genannt werden, herrscht ein Bild des Strafgerichts vor. Das jüdische Volk wird aller Arten von Verbrechen bezichtigt. Ihm wird ein Prozess auf Leben und Tod gemacht. Der Unterschied zum Pessachfest im Buch der Jubiläen ist so einfach wie beängstigend. Diesmal sind die Gläubigen tatsächlich schuldig. Und um von der Schuld freigesprochen zu werden, können sie sich nicht auf eigene Tugendhaftigkeit berufen. Ihnen bleibt keine andere Wahl, als sich der Gnade Gottes anheimzustellen, ihre mannigfachen Sünden zu gestehen, Besserung zu geloben und Gott flehentlich an seine unwiderruflichen Zusagen an ihre Ahnen, speziell Abraham, Isaak und Jakob, zu erinnern, deren großem Beispiel die sündigen Nachfahren so wenig gerecht werden. Verwirre den Ankläger und bestärke die Verteidiger, heißt es in einem der großen liturgischen Gedichte zu Rosh Hashanah mit Bezug auf den teuflischen Widersacher der Juden und die als ihre Fürsprecher auftretenden Engel. Und was könnte den Ankläger, wie den Fürsten Masthema in den Jubiläen, gründlicher verwirren und zum Schweigen bringen als die Akedah? Wo hat Gott seine unwiderrufliche Zusage an die Ahnen der Juden klarer ausgedrückt als in der Engelserscheinung im 1. Buch Mose 22, 15 bis 18? Und schließlich, wo sehen wir sein gnadenreiches Eingreifen, um ein Todesurteil in ein Lebensgeschenk umzuwandeln, deutlicher als in der Geschichte von der beinahe Opferung Isaaks? So kam die Vorstellung auf, die Akedah habe sich nicht im 1. Monat des religiösen Kalenders, dem Nissan, zugetragen, also zur Pessachzeit, sondern im 7. Monat, dem Tischri, in den die Tage der Umkehr fallen. Ja, dazu Anmerkungen.
Also ich finde das Bild sehr schön, dass Gott sich von einem Stuhl auf den anderen setzt, wenn er Gnade oder urteilt. Er wechselt den Stuhl. Und da komme ich hier auf den Gedanken, was wir vorher hatten, dass er bei der Midat Hadin und der Midat Haramin, dass er da einen anderen Gottesnamen wählt, der Schreiber. Ich meine, wir gehen ja nicht davon aus, dass das dann zwei Götter sind, sondern wir gehen davon aus, dass eben die Eigenschaft Gottes einmal die Barmherzigkeit und einmal die Gerechtigkeit, wenn man so will, zwei verschiedene Eigenschaften seines Wesens sind. Aber ich habe noch nie gehört, dass irgendein Vers, der einen abweichenden Gottesnamen hat, mit seiner Eigenschaft in Verbindung gebracht wurde. Ja, wir haben hier also den Unterschied zwischen Elohim und JHWH. Ja. Und wenn wir dann die verschiedenen Gottesnamen nehmen, zum Beispiel Elroy, Elkana, Elbetel, ich habe mir hier verschiedene aufgeschrieben, Elachiba, Elyon und so weiter. Wir verbinden das normalerweise nicht mit einer speziellen Eigenschaft Gottes. Wir sagen ganz einfach, das ist ein Synonym. Aber wenn ich diese Aussage nehme, ist es kein Synonym.
Warum? Ja, also zunächst mal denke ich, dass die christliche Auslegung wirklich weniger die Tradition hat, die unterschiedlichen Gottesnamen, die in der Bibel vorkommen, mit unterschiedlichen Eigenschaften zu verbinden. In der jüdischen Tradition wird das durchaus gemacht. Es wird weniger mit den anderen Namen Gottes, die Namen mit dem Wort El, Gott und einem Beinamen sind, bei denen wird das weniger gemacht, sondern es ist eher der, sozusagen der Vollbegriff Elohim, Gott, der eben dem Gottesnamen JHWH gegenübergestellt wird. Und es ist nicht so, dass die rabbinischen Exegeten jedes Mal, wenn einer dieser Gottesnamen auftaucht, auf das Thema des Rechtes oder des Erbarmens eingehen. Aber zumindest als eine Option der Interpretation steht das schon immer im Hintergrund. Das kann man in mittelalterlichen Kommentaren durchaus finden, auch gerade wir haben ja auch in den beiden Schöpfungsberichten, dass in Genesis 1 es eben Elohim ist und im Genesis 2 dann der Gottesname kommt, und darum auch die Unterschiede zwischen den beiden Schöpfungsberichten zu erklären, arbeitet die rabbinische Tradition durchaus mit dem Maß des Gerichtes und dem Maß des Erbarmens. Und dann wird auch die Frage, mit welchem Maß sozusagen hat Gott die Welt erschaffen. Das ist durchaus etwas. Und am stärksten kommt es in Exodus 34, also 6 bis 7, die sogenannten 13 Eigenschaften Gottes. Das ist ja die Erscheinung Gottes vor Mose nach der Geschichte mit dem goldenen Kalb. Da präsentiert sich ja Gott vor Mose und da werden alle möglichen Gottestitel gebracht und da kommt bei dem auch zweimal der Gottesname, das Tetragramm benutzt und danach das Wort El, Gott, und da, das ist sozusagen der klassische Text, das wird auch in der Liturgie der 10 Tage zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur wird das auch immer wieder zitiert, also da ist das sehr stark im Bewusstsein, diese Unterscheidung zwischen Gericht und Erbarmen.
Ja, ich habe noch nie, gut, das mag sein, es liegt vielleicht an mir, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen Kommentar gelesen habe, wenn zum Beispiel der Gottesname El Shaddai genannt wurde, dass das dann einen besonderen Bezug auf den Vers hat, und zwar im Hinblick darauf, dass eben seine, ich sag mal, die weibliche Seite Gottes hier eine ganz bestimmte Relevanz hat für diesen einen Vers, wo es halt so genannt ist.
Doch, also im Prinzip schon die traditionelle Auslegung untersucht sehr genau in jedem Vers, welche Gottesattribute, welche Gottesnamen benutzt werden. Das wird nicht als zufällig gesehen.
Ja, weil wir haben nämlich auch bei Ihnen, haben wir ja schon öfter gefragt, warum ist hier Elohim? Und hier in einem anderen Vers, ja, Elohim oder Eloah oder sonst
ja,
was.
Ja, genau, also grundsätzlich werden diese Fragen gestellt. Man macht es vielleicht nicht bei jedem Vers, weil natürlich das Wort Gott unendlich oft vorkommt, aber grundsätzlich, und gerade auch wenn in einem Abschnitt, der in sich zusammengehört, unterschiedliche Gottesnamen gebraucht werden, dann wird das schon untersucht.
Und da gibt es Kommentare zu.
Ja, also man findet es in den klassischen Kommentaren, in den mittelalterlichen Kommentaren. Auch jemand wie Benno Jakob in seinem Kommentar benutzt das relativ viel.
Muss ich mal nachgucken.
Anne.
Diese Vorstellung von Attributen Gottes hat mich sehr erinnert an den Islam. mit den 99 schönsten Namen Gottes im Koran. Und da ist ja auch die deutliche Verbindung, weil der Islam ja sehr viel mehr an das Judentum an oder verwandt ist, als sich dem Christentum angeschlossen hat. Da hatten die ja immer die Schwierigkeit mit den drei Personen da und der Dreifaltigkeit. Also ich denke, da ist schon eine sehr große Ähnlichkeit.
Ja, also da kann man sicher davon ausgehen, dass eben diese Attribute bekannt waren und dass eben auch, wie es im Judentum weiterentwickelt worden ist, so auch im Islam. Also da sind sicher eine Menge an Parallelen da. Natürlich auch überhaupt die Vorstellung des Gerichtes Gottes ist, denke ich, auch etwas, was im Islam sehr, sehr stark auch da ist. Und natürlich auch aus der allgemeinen Atmosphäre, die aus der Islam geboren ist, natürlich auch diese Dinge kommen. Frau Heretsch.
Ich glaube, sind eigentlich szenische Darstellungen im Judentum erlaubt? Also ich sage mal, im Christentum, wir gehen an diese Geschichte ja auch ran mit nicht mit Fantasie, aber auch mit Darstellungen, mit Kunst, um reinzufinden in dieses Verhältnis Abraham, Isaak, Gott. Gibt es das im Judentum? Also
ja,
das in Kunst, sich dem auch zu nähern, ich glaube nicht. Ne?
Doch, das gibt es. Natürlich, wir haben das Bilderverbot im Judentum und wir kennen solche Sachen, also aus der Zeit des Zweiten Tempels sind so gut wie keine szenischen Darstellungen, also nicht mehr von Tieren bekannt. Es gibt ein paar einzelne Ausnahmen in Dingen, die man in einem der Paläste des Herodes gefunden hat. Aber in späteren Zeiten, in Synagogen aus der byzantinischen Zeit, also 4., 5., 6. Jahrhundert, gibt es große Fußboden-Mosaike, in denen und gerade auch, es gibt eigentlich drei, die im Land Israel erhalten sind, in Chamat Tiberias, in Sepphoris und in Bet Alpha, und die haben interessanterweise auch ein gleiches Bildprogramm. Und bei allen kommt auch die Akedah vor. Ich habe gerade irgendwelche Probleme, mein Computer sozusagen parallel den Bildschirm mit Ihnen zu sehen und parallel was im Internet zu suchen, was normalerweise völlig unproblematisch ist. Denn dann würde ich Ihnen nämlich gleich mal, das funktioniert heute aus irgendwelchen Gründen nicht. Dann sonst würde ich Ihnen nämlich, oder vielleicht Katrin, kannst du im Internet eines der Bodenmosaiken von Bet Alpha oder von Sepphoris suchen und vielleicht dann, wenn du es findest, einschalten, dann hätten wir da noch ein Beispiel für. Also da sieht man, dass also sowohl grundsätzlich bildliche Darstellungen durchaus üblich waren zu dieser Zeit, und zwar ist das eben in der Zeit, wo eben in der nachheidnischen Zeit, und das wird auch durchaus von den Rabbinen so gerechtfertigt zu sagen, ja, die Bilder wurden ja verboten, weil sie Götzen waren. Aber jetzt glaubt ja niemand mehr daran, dass Bilder Götzen sind. Die Bilder sind einfach nur noch Bilder, Gemälde sozusagen. Und darum können wir uns das auch erlauben. Und auf die Weise gibt es das. Und in späteren Jahrhunderten war es unterschiedlich. Es hat Zeiten gegeben, wo man wieder mehr Angst gehabt hat vor Darstellungen. Aber andere Zeiten, auch gerade das italienische Judentum gerade, hat auch sehr viele bildliche Darstellungen. Und es sind halt eben wirklich dann, wenn, meistens Darstellungen im... ich sehe gerade, Brigitte schaltet uns was ein. Dann können Sie sich die Bilder von der Synagoge ansehen. Ähm, Also sind normalerweise eben gerade religiöse Darstellungen in Synagogen und da hat die Akedah einen ganz prominenten Platz auch.
Ich habe jetzt gerade versucht zu zeigen, alles eigentlich ist ein anderer Browser. Ich hatte die Opferung von Abraham in Beth Alpha rausgezogen. Ich finde das Bild auch so nett.
Funktioniert es?
Bis jetzt. Ich weiß aber auch nicht, warum. Wo ist es jetzt hin? Ich glaube, so viele andere Sachen. Ich probiere es weiter erzählen. Ich schau mal, ich hoffe, es ist jetzt,
okay.
Es ist jetzt irgendwie weg.
Ich gucke gerade mal. Moment. Oh, vielleicht. Vielleicht kann ich, also ich sehe es jetzt, also das, was Brigitte uns geschickt hat, jetzt muss ich es nur noch schaffen, das sozusagen über Bildschirm teilen zu machen. Moment. Können Sie es jetzt sehen? Ja, jetzt habe ich Stopp. War es gerade zu sehen? Dann versuche ich es nochmal. Kann man es jetzt sehen?
Jetzt, ja.
Ja,
jetzt ist es da.
Ja, also das ist das Fußbodenmosaik der Synagoge von Beth Alpha. Die befindet sich im Jordangrab und das ist eine sehr, man könnte vielleicht, ob man es naive Kunst nennen soll. Die Überlegung ist, ob die Leute einfach zu arm waren, sich einen geschickteren Künstler auszusuchen. Aber das muss uns eigentlich nicht interessieren, sondern wir sehen hier erstmal, wie Abraham den Esel zieht und mit Isaak. Dann sehen wir hier den Widder, der eben im Gestrüpp sich befindet. Sehen Abraham mit dem großen Messer, das er auf Isaak richtet. Und eigentlich Isaak sieht nicht so sehr gebunden aus, muss man sagen. Denn das Binden wird eigentlich normalerweise als ein Binden der Hände auf den Rücken verstanden, daneben schon das auf dem Altar brennende Feuer und eigentlich ein Symbol für den Engel sieht man hier die Hand, die aus dem Himmel kommt und die Abraham Einhalt gebieten möchte. Also das ist die Darstellung vom Beth Alpha, die Darstellung in Chamat Tiberias, die ist künstlerisch qualitätvoller, aber vom Thema, nein, es ist die in Sepphoris, Entschuldigung, die ist künstlerisch qualitätvoller, aber das Prinzip, denke ich, können wir hier auch verstehen. Also da sieht man das wirklich überhaupt, das Einzige, man würde nicht Gott oder den Engel darstellen, dafür ist die Hand da, aber die Menschengestalten werden doch hier recht ungeniert, kann man sagen, darstellen. Und ja, also wie gesagt, wir wissen nicht, ob es fehlende Fähigkeiten des Künstlers waren oder ob das im modernen Sinne naive Kunst ist, wie es dargestellt wird. Ja, auf der hatte ich eh schon mal dran gedacht, dass wir uns das auch ansehen. Ist ganz gut, dass wir jetzt auf diesen Zusammenhang gekommen sind.
Es kommt darauf an, weiß man, wie alt dieses Mosaik ist?
Eben, es ist etwa 5. bis 6. Jahrhundert.
Ja.
Also es gibt ja vergleichbare Mosaiken, aber das ist ziemlich besser
als das. Katrin, du bist schlecht zu verstehen. Ich glaube, du musst näher ans Mikro.
Ich bin schon nach. Es gibt ja auch vergleichbare Mosaiken, die deutlich kunstvoller sind. Und das ist aber so ziemlich das Beste, was wir haben in Israel.
Ja, also ich glaube auch, also eigentlich die Szene ist am besten wirklich bei der Mosaik von Beth zu sehen, aber ganz egal, wie man sie künstlerisch findet. Und da ist es ganz gut, dass wir uns das jetzt gerade angesehen haben. Ja, soweit diese Frage. Dann denke ich, können wir noch mal zurück zu unserem Midrash Genesis Rabbah Und zwar ist das der vorletzte Midrasch zu Genesis 22. Wir hatten letztes Mal den letzten schon gelesen. Und da geht es auch eigentlich darum, wie die künftige Erlösung aussehen wird und wie das mit der Bindung Isaaks verbunden ist. Und zwar ist das eben schon gegen Ende der Erzählung, wo eben es um die Benennung des Ortes geht, den Namen jenes Ortes, der Ewige sieht. Rabbi Bibe und Rabba im Namen Rabbi Jochanans, Abraham stand im Gebet und in Flehen vor dem Heiligen. Er sprach zu ihm, Herr der Welten, offenbar und bekannt ist vor dem Thron deiner Herrlichkeit, in der Stunde, in der du mir sagtest, nimm doch deinen Sohn, da war in meinem Herzen etwas dir zu antworten. Da war in meinem Herzen etwas dir zu sagen. Gestern sprachst du zu mir, denn in Isaak wird dir Nachfolge sein. Und jetzt sagst du zu mir und opfere ihn dort als Ganzopfer. Fern sei es, ich habe nichts getan, sondern obwohl etwas war in meinem Herzen dir zu antworten, unterdrückte ich meinen Drang und entgegnete dir nicht, um deinen Willen zu tun. So, wenn die Söhne Isaaks in die Hände der Sünden und schlechter Ereignisse kommen, gedenke ihrer der Bindung Isaaks ihres Vaters, stehe auf vom Rechtsthron, setze dich auf den Gnadenthron, erfülle über sie das Maß des Erbarmens und erbarme dich ihrer. Abraham nannte ihn, also den Ort, er sieht. Abraham nannte jenen Ort, der Ewige sieht. Schem nannte ihn Schalem und Melchisedek war König von Schalem, in Genesis 14. Sprach der Heilige, wenn ich ihn, er sieht, Jireh nenne, wie Abraham ihn nannte, so wird sich Schem, ein gerechter Mann, empören. Sondern ich nenne ihn mit Namen, wie sie beide ihn genannt haben. Jeru, also auf Jireh jetzt bezogen, Schalem. Er sieht Jireh Schalem. Rabbi Berechja im Namen Rabbi Chelbus. Als es noch Schalem hieß, baute dir der Heilige eine Hütte und betete in ihr. Wie es heißt, in Schalem wurde seine Hütte, sein Geheg auf dem Zion. Was sprach er? Es möge sein, dass er den Bau meines Hauses sehe. Eine andere Auslegung, das lehrt, dass der Heilige, gepriesen sei er, das Heiligtum gebaut, niedergerissen und gebaut gezeigt hatte. Und Abraham nannte jenen Ort, der Ewige sieht. Siehe, gebaut, wie es heißt, dreifach im Jahr lasse sich sehen, all dein Männliches vor dem Angesicht des Ewigen. Wie man noch heute sagt, auf dem Berg lässt sich der Ewige sehen. Siehe, niedergerissen, wie es heißt, über den Zionsberg, dass er verödet ist. Wird der Ewige ersehen, gebaut und vollkommen, wie es heißt, ja, erbaut hat der ewige Zion. Dazu der Kommentar von Kundert. Wurde nämlich in den vorangegangenen Auslegungen festgehalten, dass das Opfer Isaaks ein gültiges Opfer war, so geht es jetzt mehr um die Frage, was dieses Opfer bewirkt. Hier trägt Abraham anhand eines Gleichnisses eine Fürbitte vor. Obwohl er allen Grund dazu gehabt hätte, etwas gegen Gott einzuwenden, als er dazu aufgefordert wurde, Isaak zu opfern, hat er es nicht getan. So soll auch Gott selbst, wenn er eigentlich allen Grund dazu hätte, gegen die Nachkommen Isaaks vorzugehen, sich zu ihren Gunsten an die Akedah erinnern und ihnen gnädig sein. Aber was bewirkt das Erbarmen? Auf die Bedrängnisse, die Zerstörung des ersten Tempels, folgt diesen Auslegungen zufolge eine Zeit, in der sich Gott auf den Thron des Erbarmens setzt und den Tempel wieder in seiner Vollkommenheit, Schalem, erstrahlen lässt. Gott selbst habe Abraham die Zusage der Erhörung seiner Bitten erteilt, indem er ihm die Zukunft des Orts offenbarte. Aus der Wirklichkeit des Redaktors ausgesehen, in der zweite Tempel bereits zerstört war, drückt diese Auslegung die Zuversicht darauf aus, dass Gott sich auch nach der zweiten Tempelzerstörung an seine Zusage hält, sich an die Akeda erinnert und einen dritten Tempel erstrahlen lassen wird. Ja, dazu Anmerkungen. Man könnte vielleicht auch eine gewisse Verschärfung im Gegensatz zu den früheren Midrashim sehen, dass Abraham ganz klar sagt, dafür, dass ich bereit war, gegen alle Logik sozusagen meinen Sohn zu opfern, dafür verdiene ich eigentlich, dass du auch Gott dich anders verhalten wirst und deinen Drang unterdrücken wirst, eben Israel zu bestrafen in der Zukunft. Und der zweite Schritt ist eben auch ja, das Erbarmen zu konkretisieren. Und da kommt eben auch in der Realität nach der Zerstörung des zweiten Tempels, ist eben auch ganz wichtig, den Gedanken zu sehen, dass die Hoffnung auf Erlösung, auf sozusagen ein weiteres Anrechnen des Verdienstes Isaaks auch mit der Hoffnung auf einen erneuten Bau des Tempels verbunden ist, was aber eindeutig nur göttlicher Initiative zugeschrieben wird. Ja, wir haben bisher die Midrashim gesehen. Aber diese Gedanken haben durchaus auch Eingang eben in die Rosh Hashanah-Liturgie gefunden. Der Rosh Hashanah-Gottesdienst ist ja zusammen mit Yom Kippur gehört zu den längsten Gottesdiensten des jüdischen liturgischen Jahres. Und es ist besonders das sogenannte Musaf-Gebet, das Zusatzgebet, das besonders ausgedehnt ist, dass statt wie am Schabbat und an den anderen Feiertagen nur einen Segensspruch enthält, drei sehr lange enthält und in dem Rahmen eben auch der Schofar, das Widerhorn, geblasen wird. Und da werden eine Menge von Bibeltexten zitiert. Der erste Abschnitt, in dem geht es um das Königtum Gottes, wird ja auch eigentlich Gott der König, der sich am Neujahr auf seinen Thron setzt. Da werden dann 10 Bibelverse, in denen das Königtum Gottes behandelt wird, gebracht. Und dann wird eben das Gedenken Gottes, das Gedenken zum Guten gebracht. Auch da kommen 10 Bibelverse und als drittes folgt dann der Schofar, das Widerhorn selber, wofür auch nochmal 10 Bibelverse kommen. Und nach diesem Zitat der 10 Verse, die sich auf das Gedenken eingehen, wird nochmal ausdrücklich auf die Akeda hingewiesen. Und diesen Abschluss des Gebetes über das Gedenken habe ich Ihnen hier aufgeschrieben. Unser Gott und Gott unserer Väter, gedenke unser in gutem Gedenken vor dir und bedenke uns mit der Bestimmung der Hilfe und des Erbarmens aus den Himmelshöhen, der Urzeit Himmel. Und gedenke uns, ewiger unser Gott, des Bundes und der Gnade und des Schwures, die du unserem Vater Abraham auf dem Berge Moria geschworen. Und lass vor dir die Opferbindung erscheinen, mit der unser Vater Abraham seinen Sohn Isaak auf dem Altare band und sein Erbarmen überwand, um deinen Willen mit ganzem Herzen zu erfüllen. So überwinde dein Erbarmen deinen Zorn über uns. Und in deiner großen Güte wende sich deine Zornesglut von deinem Volke, von deiner Stadt und von deinem Erbe. Und halte uns aufrecht, ewiger unser Gott, das Wort, das du uns zugesichert hast in deiner Lehre, durch Moses, deinen Diener, aus dem Munde deiner Herrlichkeit, wie es heißt, ich gedenke ihnen des Bundes der Vorfahren, die ich herausgeführt habe aus dem Lande Ägypten, vor den Augen der Völker, ihnen zum Gott zu sein, ich der Ewige. Denn eingedenk alles Vergessenen bist du von Ewigkeit her, und kein Vergessen gibt es vor dem Throne deiner Herrlichkeit. Und der Opferbindung Isaaks mögest seiner Nachkommenschaft heute in Barmherzigkeit du gedenken. Gesegnet seist du Ewiger, der des Bundes gedenkt. Dazu Anmerkungen? Ja, ich denke, dieser Text gibt uns eben auch einen Einblick in die Relevanz dessen, was wir vorher in den Midrashim gelesen haben. Denn Dinge, die auch in der Liturgie thematisiert sind, ist natürlich etwas, was viel mehr im Bewusstsein ist. Also nicht jeder liest alle Midrashim, aber das sind eben die Gebete, die jedes Jahr wiederkehren und bringen insofern vielleicht auch zum Ausdruck, was den Rabbinen besonders wichtig war, dass es eben auch wirklich im Bewusstsein da ist. Aber was wir da natürlich auch schon sehen, dass es ja jetzt eben ein Gebet ist und kein Opfer mehr. Also wir haben ja im biblischen Text selber, ist es ja der Widder, der anstelle Isaaks, wie auch immer diese Anstelle, haben wir ja gerade gesehen, zu verstehen ist, geopfert wird, aber natürlich in heutigen Zeiten gibt es kein Opfer mehr. Und da haben wir nochmal einen Text von Levinson zu, wie auch nach dem Aufhören des Tieropfers trotzdem die Akedah ihre schützende Wirkung beibehalten hat. Dieser Text ist aus Levinsons Buch über die Umwandlung oder Weiterentwicklung des Kindesopfers in Judentum und Christentum, wo er eben auch der Akedah einen ganz entscheidenden Stellenwert dabei einräumt und sie auch sehr genau untersucht. Aber es geht jetzt nochmal, wenn wir gerade die Texte, die sich eben, die auch die Akedah spezifisch auf Rosh Hashanah beziehen, bekommen wir jetzt nochmal einen Einblick, wie mehr im Allgemeinen im Gebet und Rezitation die Akedah auch eine Rolle spielt. Die andauernde erlösende Wirkung der Akedah und ihre Bedeutung im jüdischen Gottesdienst liegen einem erhellenden Midrasch zu Levitikus 22,27 zugrunde. Der Vers selbst handelt von einem Detail des kultischen Gesetzes, das allem Anschein nach keine besondere Bedeutung hat. Wenn ein Ochse, ein Schaf oder eine Ziege geboren wird, soll es 7 Tage bei seiner Mutter bleiben. Und vom 8. Tag an ist es annehmbar als ein Brandopfer für den Herrn. In einer Tradition, die sich in den palästinischen Targumim oder aramäischen Bibelübersetzungen klar zeigt, werden die 3 erwähnten Tiere als auf Ereignisse im Leben der 3 Patriarchen bezogen verstanden. Der Ochse ist eine Erinnerung an das Kalb, das sich Abraham beeilte, für seine 3 göttlichen Besucher zuzubereiten. Genesis 18, 7 bis 8. Ähnlich ist die Ziege mit den Jungtieren verbunden, mit denen Jakob seinen Vater betrug und den Segen seines älteren Bruders usurpierte. Das ist in Genesis 27, wo Rebekka ja 2 Ziegen schlachtet, damit Jakob die seinem Vater als Jagdbeute bringen kann und ja auch die Felle der Tiere benutzt, um Jakobs Arme zu bekleiden, damit er haarig wie sein Bruder Esau wirkt. In der Erklärung zum Schaf finden wir jedoch einen Midrasch-artigen Kommentar, der sehr geeignet für unsere gegenwärtige Untersuchung ist. Sofort, also nachdem Abraham seinen Besuchern die Mahlzeit bereitet hatte, wurde über Sarah verkündet, dass sie Isaak gebären werde. Danach, also nach Isaaks Geburt, wurde das Lamm erwählt, um an das Verdienst des einzigartigen Mannes, und das ist das aramäische Wort Yechida, zu erinnern, der auf einem der Berge gebunden war wie ein Lamm als ein Brandopfer, das auf dem Altar dargebracht wird. Gott erlöste ihn in seiner Güte und Gnade. Und wenn seine Nachkommen beten werden, sollen sie in ihrer Zeit der Bedrängnis sagen, erhöre uns dieses Mal und höre den Schrei unseres Gebets und gedenke zu unseren Gunsten der Bindung unseres Vaters Isaak. Das ist also die Ausweitung des biblischen Textes, wie sie sich im Targum Neofiti findet. Hier haben wir die engste und ausdrücklichste Identifizierung Isaaks mit dem Opferlamm. Das Tier ist de facto das Symbol des besonderen, bevorzugten oder einzigen Sohnes, wie immer man Yachid in Genesis 22, 2, 12, 16 wiedergibt, wiedergespiegelt in Yechida, eben die aramäische Variante, in diesem Targum, der auf dem Altar gebunden wurde, geworden. Das fortdauernde Zeichen dafür, dass Isaak wie ein Lamm geworden ist, ist, dass das Lamm wie Isaak wird. Ein Symbol von Gottes gnädiger Freigebigkeit für die, die in Bedrängnis sind. Wie Gott den lammgleichen Isaak, der die Schlachtung auf dem Altar erwartete, erlöste, so wird er möglicherweise seine Nachkommen, die Juden, erlösen, wenn sie die Erinnerung an Abrahams und Isaaks äußersten Gehorsam anrufen. Es ist aufschlussreich, dass das in Frage stehende Lamm in der Formulierung des Targum Neofiti zu Levitikus 22, 27 nicht spezifisch das Pessachlamm ist. Er ist die Verbindung Isaaks mit dem Pessachlamm, wie sie sich zuerst, wenn auch versteckt, im Jubiläenbuch 17 bis 18 feststellen lässt, dahin verallgemeinert worden, dass sie alle Lämmer einschließt, die Israel befohlen ist, seinem Gott auf dem Altar zu opfern. Die Verallgemeinerung der liturgischen Implikationen der Akedah führt zu einer neuen Ätiologie. Das tägliche Schafopfer, wie vorher das Pessachopfer, wird als eine Wiederinszenierung der Bindung Isaaks gesehen. Im Falle des Widders heißt es, er soll geschlachtet werden an der Nordseite des Altars vor dem Herrn, aus den Opferanweisungen in Levitikus 1,11. Sie sagten, als unser Vater Abraham seinen Sohn Isaak band, legte der Heilige die Institution der beiden Lämmer fest, eines am Morgen und eines am Abend. Warum? Damit, wenn Israel das tägliche Opfer auf dem Altar darbringt und diesen Vers rezitiert, der Heilige der Bindung Isaaks gedenke. Ich rufe Himmel und Erde zum Zeugnis gegen mich an. Wann immer jemand, Heide oder Jude, Mann oder Frau, Sklave oder Sklavin, diesen Vers liest, gedenkt der Heilige der Bindung Isaaks, wie geschrieben steht, an der Nordseite vor dem Herrn. Im ersten Teil dieses Midrasch ist die Akedah zum Ursprung des täglichen Opfers von zwei einjährigen Lämmern, dargelegt in Exodus 29, 38 bis 42 und Numeri 28, 3b bis 8 geworden. Die volle Wirkung des Opfers hängt jedoch davon ab, dass es von der Rezitierung der Worte in Levitikus 1,11 an der Nordseite Zaphona vor dem Herrn begleitet wird. Dem scheint die Annahme zugrunde zu liegen, dass Zaphona nicht nur als ein Wort für Norden, eben Zaphon, verstanden werden kann, sondern auch als eine Form der Wurzel ZFN, die verbergen oder beiseite legen bedeutet. Der Konsonantentext, der in rabbinischer Zeit als einziger niedergeschrieben war, ermöglicht es tatsächlich, das in Frage stehende Wort als feminines Passivpartizip Zaphona verborgen zu lesen. Die Akedah, ein feminines Substantiv, ist vor der Gegenwart Gottes verborgen, kann aber zu seiner Aufmerksamkeit gebracht werden, wenn Abrahams Opfer des Schafes nachgeahmt und der doppeldeutige Ausdruck in Levitikus 1,11 zitiert wird. Die Betonung der Rezitierung jener Worte in Levitikus 1,11 im zitierten Midrasch scheint zu bestätigen, was der allgemeine Kontext annehmen lässt. Der Text kommt aus einer Zeit, in der ein Tieropfer nicht mehr möglich war und das Gebet zusammen mit anderen spirituellen Praktiken es ersetzen musste. Denn hier wird die Wirksamkeit des Brandopfers zumindest teilweise von der Rezitierung des Gesetzes, das die Art und Weise seiner Durchführung beschreibt, abhängig gemacht. In der zweiten Form des Midrasch wird das praktische Opfer nicht erwähnt und die theurgische Praxis wird auf die bloße Rezitierung beschränkt. Ja, soweit diese Überlegungen von Levinson mit den Midrashim dazu Anmerkungen. Brigitte?
Ohne jetzt, dass ich ganz genau auf den Text eingehe, fällt mir dazu vor allen Dingen ein, wie tief der christliche Glaube, ja, an den Erlöser, an den erlösten Jesus, an das Lamm Gottes hier auch verwurzelt ist an dieser Stelle.
Ja, natürlich, im Grunde genommen kann man sowohl die Akedah als auch überhaupt den Gedanken von Opferlamm, wenn man das wirklich systematisch untersucht, muss man das eigentlich parallel in seiner jüdischen und christlichen Wirkungsgeschichte, was Levinson in seinem Buch ja auch tut, sehen. Und es gibt sehr unterschiedliche Meinungen der Forschung, wer wen wann beeinflusst hat. Es gibt manche jüdische Forscher, denen sehr wichtig ist, zu sagen, nein, den Gedanken von Isaak als Opfer, den gab es auch schon vor dem Christentum. Und, ja, und natürlich, weil ja auch die jüdischen rabbinischen Texte immer schwer zu datieren sind, ist das auch nicht immer so einfach. Und von daher kann man relativ leicht in beide Richtungen argumentieren. Und vielleicht ist es aber auch gar nicht so wichtig, oder was früher oder was später ist. Man sieht einfach, dass da eigentlich eine dauernde Beeinflussung auch da ist. Und aber was vielleicht auch ein Unterschied ist, dass eben in der christlichen Eucharistiefeier kann das Opfer sozusagen immer wieder neu initiiert werden im Gedenken. Und das geht halt im Judentum nicht mehr. Und da hat man den Ersatz im Rezitieren gefunden. Und das kann auch erklären, warum durchaus eben auch das Studium der Opfertexte, sei es der Opfertexte in der Tora selber oder auch der in der Mishna und im Talmud, warum das auch eigentlich als ein religiöses Gebot gilt. Also ähnlich wie man sagt, hier reicht es eigentlich, diesen einen Vers zu rezitieren, und es ist, als wäre Isaak selber gebunden worden, dass man da auch sagt, eigentlich, wir brauchen nicht mehr zu opfern, es reicht uns, dass wir die Texte rezitieren und uns in die vertiefen und die studieren, und damit ist eigentlich dieselbe Wirkung erzielt wie durch die Opfer auch. Das ist natürlich auch in gewisser Weise eine Argumentation, die aus der Not geboren ist, denn man hatte eben keine Opfer mehr, aber da es ja auch die Schriftgelehrsamkeit schon zur Zeit des Zweiten Tempels gegeben hat, parallel zu den Opfern, ist es sicher auch eine Theologie, die vielleicht auch schon zur Zeit, wo die Opfer noch existierten, auch andere Präferenzen hatte. Und es macht natürlich auch das Ganze zu etwas, was jedem, der einen Text lesen, studieren, rezitieren kann, zugänglich ist, während die Durchführung der Opfer ja auf die Priester beschränkt war. Also auch auf die Weise zieht das wesentlich weitere Kreise.
Aber das heißt doch dann, dass es eine Aktualisierung des Opfers schon geben kann. Nur eben, ja, auf eine andere Art.
Also nicht durch eine Handlung, sondern durchs Rezitieren. Das ist der Gedanke. Ja, in dem Sinne kann man das auch als Aktualisierung wieder sehen. Ja. Anne?
Ich habe die Bedeutung von Nordseite und Norden nicht verstanden. Wurden da die Tieropfer dargebracht? Wie kommen wir auf die Nordseite?
Ja, also es geht ja um die Seiten des Altars und teilweise, also mehr noch später in der Mishnah, aber auch teilweise auch schon in der Tora, wird eben gesagt, welche Opfer an welcher Seite dargebracht, beziehungsweise an welcher Seite ihr Blut dargebracht werden soll. Dadurch, und das wird später durchaus auch in der jüdischen Mystik mit symbolischer Bedeutung ausgelegt, warum das eine Opfer an der Nordseite, warum das andere an der Südseite. Da habe ich mich persönlich weniger mit befasst, denn in der Norden gilt normalerweise als die mitternächtliche, die dunkle Seite. Aber ich bin nicht sicher, dass vielleicht in dem Sinne das verborgen, was dunkel ist, ist ja auch verborgen, vielleicht steht das im Hintergrund, aber hat ja sicher nichts mit irgendetwas Negativem zu tun, das nicht. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema, sozusagen die Frage, in welcher Himmelsrichtung die einzelnen Opfer dargebracht werden. Da ist auch eben in der späteren Auslegung, das ist ja nicht einfach nur als technisch gesehen worden, sondern man hat versucht, Gründe dafür zu finden. Herr Schobes.
Ich versuche es nochmal. Wird es jetzt besser?
Im Moment ja.
Ich würde auf die zweite Bedeutung eingehen, und zwar das Verbergen. Das Bessere zu geben. Und da ist der Gedanke, warum von Gott verborgen gewesen sein soll, unverständlich. Hatte da ein fühlendes Substantiv und so weiter. Diese Art von Wort bezieht sich das.
Ja, es ist sicher eine Interpretation, die nur durch die Existenz des Wortes Zafona in Levitikus 1,11 zustande gekommen ist und man sich eben nicht damit zufrieden gegeben hat, das als eine Himmelsrichtung zu sehen. Und ich glaube, also der springende Punkt ist eben weniger, dass die Akedah verborgen ist, sondern dass sie das Potenzial hat, aus der Verborgenheit heraus aktualisiert werden zu können. Ich glaube, das ist das Wichtige, hier für den Midrash zu sagen, dass sie sozusagen als ein potenzielles Verdienst in gewisser Weise dort niedergelegt und verborgen ist und durch das tägliche Rezitieren jedes Mal wieder neu aktualisiert wird. Es ist ja wirklich der Text aus Levitikus 1,11 zusammen mit der Beschreibung des täglichen Opfers aus Exodus wird ja in jedem Morgengebet rezitiert. Also das ist von daher etwas, was wirklich präsent ist und durch die Betenden jeden Tag neu aktualisiert wird auf die Weise.
Und das wird jetzt also auch dieser Akt mit immer wieder neu.
Ich habe es nicht genau verstanden.
So kann man auch davon ausgehen, dass dieser Akt immer wieder neu in Erinnerung gerufen
wird. Ja. Es hat vielleicht auch gegenüber dem, was wir zu Rosh Hashanah gehört haben, eben den Vorteil, dass das dann täglich und nicht nur einmal im Jahr geschieht. Fällt mir jetzt so spontan dazu noch ein. Und es gibt auch den Brauch, ich weiß nicht, wie viele Leute das de facto machen, aber es gibt den Brauch beim Morgengebet, also in dem Teil, den man betet, bevor man in die Synagoge geht, das gehört nicht zum Gemeindegebet, noch bevor die Opfertexte gelesen werden, dass da auch Genesis 22 die Akedah gelesen wird. Also es gibt eine Menge orthodoxer Juden, die das jeden Morgen Genesis 22 rezitieren. Und auch in dem Sinne den Text natürlich aktuell halten. Ja, Herr Müller.
Wir sprechen bei dieser Akedah immer den Abraham an und ihm geben wir den Verdienst, dass er also seine Treue und Loyalität und Gehorsam und so weiter gegenüber Gott nachgegangen ist und gefolgt ist. aber wir sprechen nicht über den Isaak.
Da leiten Sie schon prima zum nächsten Mal über, da werden wir mehr von Isaak hören.
Ach, schade, ja.
Es ist tatsächlich ja auch im biblischen Text so, dass, dass über Isaak relativ wenig gesagt wird. Also er fragt einmal auf dem Weg zur Akeda, fragt er seinen Vater, hier ist das Holz und alles da, aber wo ist das Opfer? Aber wir hören nichts von Isaak, wie er darauf reagiert, dass sein Vater ihn bindet oder sonst was. Und natürlich haben sich die Midrashim nicht damit zufrieden gegeben. Es gibt Midrashim, die eben Isaak dann eine ganz wichtige Rolle zuschreiben und für die auch ganz wichtig ist zu sagen, dass er nicht einfach ein willenloses Opfer war, sondern bewusst auch zugestimmt hat. Und
das
geht dann eben zu dem Gedanken, auch in Isaak dann einen Prototyp des Märtyrers zu sehen. Und das ist das, was uns beim nächsten Mal dann auch weiter beschäftigen wird.
Okay.
Ja, wenn ansonsten nicht noch Anmerkungen sind, dann denke ich, können wir uns auf die nächste Woche vertagen.
Dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend.
Okay, danke.